Willkommen zum Podcast Was mit Musik, den Insider-Talk von Rolling Stone mit Hella Wittenberg und Sebastian Zabel. Heute zu Gast Anne Haffmanns.
In dieser Übersetzungsleistung, die man dann da eben in alle Richtungen tätigt, ist es eben ganz wichtig, dass du authentisch bist und dass du den Leuten genau sagst, was als nächstes passiert, wenn sie die und die Entscheidung treffen und dass du das dann aber auch deliverst.
Managerin des britischen Indie-Labels Domino Records in Deutschland. Sie stammt aus dem Ostallgäu, arbeitet schon seit über 25 Jahren in der Musikindustrie und kannte Daft Punk noch ohne ihre Helme. Alles fing für sie in Stuttgart beim Tonträgerunternehmen Intercord an. Danach folgten Jobs in Köln bei EMI und in Berlin bei Virgin Labels und Mute. Seit 2010 leitet sie von Berlin aus Domino Records und kümmert sich dabei um die Vermarktung der KünstlerInnen in Deutschland und Österreich.
Die Musikbranche ist ja ein People's Business und sie braucht Networking, sie braucht Gespräche, sie braucht Begegnungen. Funktioniert das überhaupt noch in der Corona-Krise?
Boah, das war echt hart. Das war echt hart. Das war wirklich so mein Takeaway seit März 2020, wie viel informelle Netzwerkarbeit wir alle so am Tresen vom Lido oder irgendwie bei den Veranstaltungen vorher und nachher alle so leisten. Und da war ja gar nichts. Also ich habe mir das dann auch, also spätestens nach 3-4 Monaten wurde das dann auch wirklich massiv, weil man hat ja dann auch nichts mehr mitgekriegt. Ja. Und ich habe dann angefangen, weil ich sowieso ziemlich eng immer mit meinen Kollegen, gerade meinen Indie-Kollegen arbeite, weil man sich ja eigentlich nicht wirklich was wegnimmt. Jeder Künstler konkurriert ja gegen, auch auf dem eigenen Label gegeneinander, habe ich dann echt angefangen, regelmäßige Zoom-Meetings mit meinen Kollegen zu haben. Ich bin zum Beispiel sehr gut befreundet mit Birgit Holzeroth, die Backers leitet. Mit der telefoniere ich heute noch jeden Mittwoch. Einfach so, um zu gucken, was ist dir gerade aufgefallen? Hast du dir die Charts angeschaut? Oder welche Shops sind noch offen? Und wie macht ihr das mit wie auch immer? Und dann eben auch noch mit ein paar anderen Leuten auch gerne mal so bookern, weil das, also denen ging es ja auch so schlecht. In der ganzen Zeit geht es immer noch so schlecht.
Geht es immer noch, ne?
Genau, und aber das war wirklich erstaunlich, wie viel nicht formelle Austausche stattfinden in dieser Branche, eben bei den sozialen Zusammenkünften. Und wenn da keine sozialen Zusammenkünfte sind, dann gibt es halt auch keinen informellen Austausch.
Ja.
Das war wirklich erstaunlich.
Ja, ich meine, du hast auch wirklich, du machst Labelmanagement, Musikmarketing, ja. Projektleitung. Ja, wie sieht denn so deine Arbeit konkret aus? Kannst du uns eine Jobbeschreibung geben?
Ich muss dazu sagen, dass ich ja seit Jahren jetzt auch angestellt bin. Ich habe meine Selbstständigkeit ruhen lassen und arbeite quasi Vollzeit für Domino, weil die einfach so viel Repertoire haben, was irgendwie gearbeitet werden muss und eben in Berlin auch ein Office. Und das führe ich mit meinem kleinen Team. Wir sind zu viert nur, was nicht ungewöhnlich ist für so ein Indie-Label, weil man eben auch viel mit Freelancern arbeitet. Und wir machen ja, also wir kümmern uns nicht um die Produktion der Musik. Also wir suchen nicht die Künstler, wir schicken die nicht ins Studio, wir kümmern uns nicht darum, wie die Musik aufgenommen wird, sondern wir nehmen das, was aufgenommen wird, mit den ganzen Assets, die dazugehören, mit den Artworks, den Fotos, den Pressetexten und versuchen das für den deutschen Markt zu adaptieren, versuchen, ich mache einen Plan, einen zeitlichen Plan, aber auch einen Marketingplan und überlege mir, wie ich die Musik hierzulande an die Leute kriege und muss mir natürlich Gedanken machen, was meine Zielgruppe ist, über welche Kanäle ich die erreiche, dann muss ich auch immer sehr gerne mal, oh, das ist echt das Allerhärteste an diesem Job, man muss halt sich ziemlich früh überlegen, wie viel man von irgendwas, von irgendeiner Musik, die teilweise noch gar nicht aufgenommen ist, verkauft. Also das war schon früher schlimm. Ich erinnere mich noch lebhaft, als ich irgendwie so um die 2000er herum habe ich mal 3 Alben von Depeche Mode, von Moby und von noch irgendein anderes. Die waren alle noch nicht fertig aufgenommen. Ich hatte noch keinen Pieps gehört und ich musste irgendwie schon wirklich ein Phasing für die Stückzahlen, die ich in den verschiedenen Monaten zum VÖ und also zur Veröffentlichung und dann danach irgendwie, musste ich alle schon aufschreiben. Das war wirklich so in eine Glaskugel gucken und schauen, welche Zahlen man dann da sieht. Ja. Das ist natürlich schon was, was man lernen kann und was ich jetzt nach all den vielen, vielen Jahren in der Branche, das hat man schon so ein bisschen im Gefühl. Man beobachtet natürlich den Markt auch sehr genau und nicht nur die eigenen Veröffentlichungen, sondern auch die der Konkurrenten sozusagen oder von anderen Künstlern. Und man kriegt wirklich ein gutes Gefühl dafür. Aber eben, wenn ich sage, der Markt, dann hat er sich auch total krass verändert. Ja. Ich bin, als ich 1994 angetreten bin, war meine Aufgabe, irgendwie eine CD an jemanden zu verkaufen, weil das war damals das Format der Wahl. Und mein Job war erledigt, wenn diese Person dann tatsächlich diesen Tonträger erworben hatte. Ja. Jetzt hat sich ja mein Job komplett geändert. Ich versuche jetzt, Möglichkeiten zu finden, ständig neue Impulse zu setzen, um die Aufmerksamkeit auf unsere Künstler zu leiten, damit die Leute möglichst bei den Streaming-Anbietern ihrer Wahl irgendwie sich die Alben anhören und dann im Idealfall vielleicht auch noch das so toll finden, einen Tonträger kaufen, um etwas haptisch besitzen zu können. Ja? Mhm. Und das ist unsere Aufgabe. Und die ist mitnichten irgendwann mal erfüllt, weil man muss ja ständig auch wieder weiter, praktisch immer wieder so, hallo, Arctic Monkey ist immer noch eine sehr gute Band, wir hätten jetzt hier nochmal irgendwie ein Duett mit jemandem anderen oder wie auch immer, keine Ahnung.
Du brauchst also ein sehr langes Narrativ. Ne?
Genau.
Also es geht nicht darum, einfach zu sagen, so jetzt neue Veröffentlichung, zack, ja, und jetzt kauft man alles schön, sondern du musst dann immer wieder neue Anknüpfpunkte finden, das wieder, genau, ins Gespräch bringen und so weiter. Sag mal, wie lange glaubst du, wird es die CD überhaupt noch geben?
Das ist eine gute Frage. Also meine Projektionen werden immer geringer und geringer und geringer, aber es gibt sie auch immer noch. Mhm. Also ich denke, also ich lehne mich jetzt mal weiter aus dem Fenster. Ich habe da nämlich neulich mal auch selber drüber nachgedacht, ob der CD jemals so eine Nachgeschichte und so eine Renaissance kommen wird wie der Vinylschallplatte, was ich schlicht und ergreifend nicht glaube. Mhm. Dazu ist das Format zu hässlich, die Jewelcases brechen zu leicht. Ich habe neulich irgendwie im Keller nochmal so eine alte Kiste von alten CDs gefunden und habe gedacht, das wird auch alles einfach nicht schön alt.
Ja, also eine Vinyl stellst du dir halt schön hin, aber in so einer CD, die ist dann halt irgendwann im Keller in dieser Kiste.
Genau, genau. Und deswegen, also das wird schon auslaufen, denke ich. Es wird immer wieder, ich sehe total, dass es immer noch Vorteile hat, eine CD zu besitzen, wenn man zum Beispiel eine gleichbleibende Qualität haben möchte, wenn man irgendwie zum Beispiel einfach auch nicht immer online sein möchte, um Musik zu hören, dann ist es, also wenn man irgendwo im Wald wohnt, wo kein stabiles Internet ist, dann versuch mal zu streamen, ja. Also das geht natürlich auch nicht so richtig super. Und dann hat natürlich die CD den uralten Vorteil, den sie schon immer hatte, nämlich irgendwie einfach eine verlustfreie Wiedergabe. Also ohne Knacksen und Rauschen und sonst was. Aber das, also die hat ihre Heydays auf jeden Fall gehabt. Und im Moment fällt uns das ja so ein bisschen auf die Füße, die Renaissance der Vinyle. Denn Vinyl ist im Moment so attraktiv, dass es die Produktion nicht hinterherkommt. Das wurde bestimmt auch schon öfter hier thematisiert. Absolut. Aber das ist wirklich, also ich habe immer das Gefühl, ich kämpfe gerade an genau drei Fronten. Einmal Pandemie, das andere ist Brexit und das dritte ist Vinyl.
Man wundert sich, dass da nicht mehr Presswerke aufgemacht werden, ne? Dass da niemand in die Bresche springt und sagt, hey, das ist doch mal eine Geschäftsidee für mich.
Ne? Ja, ja. Ich denke aber, dass es damit zusammenhängt, dass es halt so ist noch nicht konsolidiert, diese Renaissance. Ja? Also das, ich glaube auch wirklich, dass es so ein Corona-Effekt ist, dass die Leute halt zu Hause saßen und irgendwie viel Zeit mit ihrer Musik verbracht haben und dann irgendwie ja nicht Geld für Festivals und für Konzerte ausgegeben haben und dann einfach gedacht haben, so, oh Mann, ey, das Album, ich habe das jetzt so oft gehört, das will ich jetzt unbedingt auch besitzen. Ja. So ging es mir auch. Ich habe wirklich richtig viel Geld ausgegeben für Vinyl. Und dann dadurch, dass es im Moment so viele Lieferschwierigkeiten gibt und vieles einfach auch nicht im Moment nicht lieferfähig ist. Dann habe ich immer irgendwie Sachen bestellt und dann kamen so Monate später kamen dann irgendwelche Päckchen. Krass, nochmal ein Päckchen von JBC. Ich konnte mich gar nicht mehr erinnern, was ich da bestellt hatte. Und das war dann eine schöne, das war ein bisschen wie Weihnachten.
Immer wieder, genau. Weihnachten, Geburtstag zusammen. Du hast mal gesagt, dass Label bzw. RechteinhaberInnen mit großen Katalogen heute die Gewinner im Musikgeschäft sind. Ja, wie empfindest du denn diese Entwicklung? Ist das eine gute Sache?
Ich gehörte auch zu denen, die sehr früh irgendwie die Streaming-Services sehr abgefeiert haben, weil ich eben die Zeit davor kannte, das Zeitalter der Piraterie und nichts anderes als der Piraterie. Und das war wirklich furchtbar und dunkel. Und da haben wir alle Kontrolle verloren. Also auch die Kontrolle über die Information darüber, wer überhaupt die Musik hört. Ja, weil wenn die Leute nur noch Festplatten tauschen, da gibt's ja keine, kannst du nicht mehr herausfinden, wer was hört und wie populär was ist. Und jetzt ist es aber eben, sind wir an einem anderen Punkt, wo die Durchsetzung mit Abo-Inhabern für Streaming-Services eben so groß ist, dass es im Prinzip jetzt schon alles wieder einigermaßen funktionieren sollte. Natürlich sind noch nicht die Einnahmen bei den Künstlern irgendwie ausgeglichen zu dem, wie es früher einmal war. Ja, aber wir leben jetzt in dieser Streaming-Economy und da müssen wir jetzt irgendwie ganz dringend dran, weil das kann nicht sein, dass das weiterhin wie auf der Börse gehandhabt wird und die, die am erfolgreichsten sind, kriegen am meisten Geld. Das wird nicht laufen. Ich habe dieses Zitat auch, also ich stehe da immer noch zu, das ist so. Also international aufgestellte Label, die Rechte international auswerten können für einen breit aufgestellten Katalog, die dann, wie im Falle von Domino, auch eben noch eine Handvoll Bands haben, die wirklich weltweit sehr, sehr erfolgreich streamen. Da muss man sich keine Sorgen machen, weil auch der Longtail unseres Katalogs, der bringt vielleicht nicht so viele Einnahmen durch Streaming, ja. Aber wir haben ja auch bei vielen Künstlern haben wir auch noch die Verlagsrechte und wir kriegen Recordingrechte, wenn es benutzt wird in Film, Fernsehen und sonst wo oder es nicht aufgeführt wird. Und das ist einfach ein großes Pfund. Aber wie gesagt, ich möchte einschränkend dazu sagen, das ist bei einem Label, was irgendwie jetzt seit knapp 25 Jahren im Markt ist, ist es auch kein Wunder, wenn man das geschafft hat, irgendwie einen Katalog zu akkumulieren, der so vielfältig und so breit gestreut ist. Die Frage ist halt, was macht man heutzutage, wenn man neu anfängt? Ja, wenn man keinen Katalog hat. Ja, das ist wirklich schwierig. Und alleine von Einnahmen aus dem Streaming versuchen, sein Leben zu fristen, das gelingt einem nicht. Und dann auch noch ein Label aufzubauen damit, irgendwie, das ist wirklich schwierig. Da muss man schon ein sehr gutes Händchen für haben und sehr schnellen Erfolg. Also gibt's auch alles? Gibt's natürlich auch alles. Also werden auch heutzutage Labels gegründet. Hier mein ehemaliger Mitarbeiter vom Rolling Stone, Martin Hosbach, hat zum Beispiel irgendwie den Schritt gewagt, ein Label zu gründen unter seinem eigenen Namen. Und ich habe gerade am Wochenende eine Künstlerin gesehen, Tara Noam Doyle. Ich war wirklich total, ich war hin und weg. Ich fand die super.
Na, der radelt ja auch einmal durch Berlin, um die Platten dann an Mann und Frau zu bringen, ne?
Genau, genau. Der reißt sich richtig den Arsch auf für seine Musiker. Das ist genau die Herangehensweise.
Und hat einen genialen Labelnamen, das finde ich auch.
Ja.
Genau, da sind wir jetzt auch in dem Bereich, in den ich jetzt so langsam rüber shiften wollte, nämlich wir sind ja nicht nur ein Wirtschaftspodcast, sondern wir sind natürlich auch ein People-Podcast, also ein bisschen wie Bunte oder Gala. Zwei Künstler, mit denen du sehr lange gearbeitet hast, sind Depeche Mode und Nick Cave. Mhm. Mit wem ist es eigentlich leichter?
Also Nick Cave nach dem Clean-Werden und Depeche Mode auch nach dem Clean-Werden war dann beides gleich nett, sagen wir es mal so. Also ich muss dazu sagen, ich bin schon so wahnsinnig lange im Business, dass ich noch die Zeiten kenne, wo Nick Cave halt irgendwie Heroin gespritzt hat und das war dann echt unangenehm. Also nicht, weil er so furchtbar unangenehm war, wenn er drauf war, aber weil ich so ein großer Fan war von ihm und mich das wirklich echt verletzt hat, den so zu sehen. Ja. Depeche Mode sind sowieso an. Depeche Mode ist als Band etwas völlig anderes als ihre Einzelteile. Mhm. Also die Summe der Einzelteile von Depeche Mode ist eine gut geölte Maschine oder manchmal sage ich auch dysfunktionale Familie. Und da kann man mit arbeiten, weil man, also ich habe wirklich so lange, 19 Jahre mit dieser Band verbracht. Und es ist sehr eng gewesen, weil wir eben der größte Markt für Depeche Mode waren und ich habe das immer betreut und ich habe immer alles schon vorher gewusst, was als nächstes passiert und das hat sehr geholfen. Ja. Aber die sind wirklich reizend. Die einzige Band, die immer zu früh kommt zu Interviews. Ich musste jahrelang den alten Trick anwenden, wenn die Promo-Schedules abarbeiten mussten, musste ich immer die Journalisten gute halbe Stunde vorher einladen, damit die auch pünktlich waren, weil ich wusste hier, meine Band 10 vor halb waren die schon so, wo ist er jetzt? Ja, der soll aber eigentlich um halb kommen. Ja. Die sind super. Also sind total professionell, aber eben störrisch, eigensinnig manchmal. Aber immer nur im Vorfeld. Also man muss sich dann halt mit dem Management irgendwie, man muss sehr gut argumentieren können, damit man die dazu kriegt, dass sie das machen, was man will. Und das wird aber alles im Vorfeld geklärt. Und wenn das dann mal abgemacht ist, dann sind die echt, wie gesagt, pünktlich und vorbereitet und reizend.
Depeche Mode haben ja auch so fanatische Fans und ich habe diese tolle Doku gesehen und die Fans mitreisen. Ja. Gibt es da auch mal oder gab es da mal knifflige Momente?
Ja, total viel. Also erstens mal sind die mir immer alle regelmäßig umgekippt bei den Meet and Greets. Ich habe dann am Ende habe ich immer einen Sunny mitgenommen, ja, weil die sind ohnmächtig geworden. Also nicht einmal.
Vor Glück.
Vor Glück, ja, oder vor Aufregung oder vielleicht waren sie auch dehydriert, aber das war immer, für die war das halt so ein Riesending in ihrem Leben. Ja. Ich kriege heute noch Anruf. Mich hat gerade jemand angerufen, original, kein Scheiß. Vor ein paar Wochen hat mich jemand angerufen, eine Frau von einem jetzt bald 50-jährigen Depeche Mode-Fan und hat mich nach Tipps gefragt. Mhm. Irgendwie. Also die sind immer noch, ich bin immer noch die Mutti für viele Fans irgendwie, nach all den Jahren. Ich meine, das war dann schon teilweise, ich bin früher immer, als ich noch mit Depeche Mode ganz viel zu tun hatte, bin ich immer absichtlich auf jeder Tour einmal ins Ausland gefahren, um mir in Ruhe ein Konzert anzuschauen, so von vorne bis hinten, ohne dass ich mich um irgendwas kümmern müsste, um Gästelisten oder um irgendwelche Extras. Und dann war ich mal in Barcelona und mal in London und so. Und dann habe ich teilweise am Flughafen, haben die schon, hallo, Anne, du bist doch die Anne von Mute. Und da habe ich irgendwelche Fans haben mich dann erkannt. Ja, ich gebe auch gerne mal Autogramme auf irgendwelchen Depeche Mode Konzerten.
Konnte man wahrscheinlich in Foren so lesen, Anne ist am Flughafen gesichtet worden.
Genau, vor allem, ich habe tatsächlich seit 1997, glaube ich, die gleiche Mobilnummer. Ja, und also man kann mich wahrscheinlich in 3 Klicks auch googeln. Ja, also das war dann auch immer so.
Ja. Das solltest du nicht verraten.
Ja, ja.
Sag mal, nehmen wir uns nochmal mit Backstage. Also ich erinnere mich an eine Szene beim International Music Award, als Anna Calvi auf Eloise Letizia von Christine and the Queens getroffen ist und die kannten sich vorher nicht und haben sich dann so verschwestert und zusammen gefeiert, so hatte ich den Eindruck. Passiert sowas eigentlich öfter oder sind das Ausnahmen?
Ja. Nee, das passiert öfter. Also das war wirklich, das war reizend. Und die beiden, die waren ja nicht auseinanderzukriegen. Da habe ich für Anna und dann der Manager von Christina haben irgendwie versucht, die auch so voneinander wegzubringen, weil die hatten auch noch, die mussten auch noch wieder zurück ins Hotel und so. Und die wollten einfach, die waren so schnabbel, schnabbel, schnabbel. Das war total super. Und haben dann noch Fotos miteinander gemacht. Und das war wirklich total reizend. Und das gab es schon öfter. Also ich habe halt auch viel bei Depeche Mode, da gibt es ja auch viele andere Musiker, die sehr auf Depeche Mode stehen. Also da habe ich viele, ich habe eine gute Freundin darüber kennengelernt, Simone Mernke, die hat mit Rammstein gearbeitet und Rammstein waren halt auch so eisenharte Fans von Depeche Mode und da haben wir uns dann drüber kennengelernt, dass sie in ihrer Aufgabe als Betreuerin für Rammstein mit mir in meiner Aufgabe als Betreuerung für Depeche Mode ein Treffen arrangiert haben, sozusagen eine arrangierte Freundschaft zwischen den beiden und das war total lustig oder ich erinnere mich an witzige Szenen auf dem Echo. Wir waren mal auf einem Echo und da haben wir keine eigene Garderobe gehabt, weil die lediglich ich weiß nicht, fürs Video oder irgend so einen komischen Preis in einer Kategorie, die kein Performance mit sich brachte, hat. Und da hatten wir kein Backstage. Alle anderen hatten einen, die sind nämlich da, haben da alle gearbeitet und sind aufgetreten. Und irgendwie habe ich das geschafft, dass ich dann, da war so ein Sponsor, das war, glaube ich, eine PlayStation oder so, die hatten so eine Sofalandschaft mitten in dem Backstage-Bereich. Und da saßen wir dann, also es war schon in dem abgeschlossenen Künstler-Backstage-Bereich, ja, aber wir saßen, ich hatte dann da einen Deal gemacht mit dem, so von wegen, ey, ich zahle hier die Getränke und wir dürfen in deiner Sofaecke uns irgendwie aufhalten. Und dann saßen wir aber so in der Mitte von diesem Backstage, dass dann alle anderen auftretenden Künstler plötzlich, guck mal, da sitzt die Beschmut. Und dann kamen dann Leute so wie Scooter und Marius Müller-Westernhagen und alle möglichen Leute kamen dann und hier Michael Stipe war da und ach so, und Robbie Williams, mit dem habe ich dann, weil ich saß irgendwie neben Martin Gore und Robbie Williams hat sich dann zu Martin gesetzt, also so quasi zwischen mich und Martin. Und ich so, guck so, sehe nur so eine Tätowierung auf hinten und denke mir, die hast du schon mal irgendwo gesehen, aber das ist halt Robbie Williams. Also da gab es immer sehr, sehr lustige Ereignisse. Und bei Nick Cave ist es auch immer so, wobei der lange Jahre auch sehr zurückgezogen war in Backstage Live sozusagen.
Den hättest du nicht auf so eine Couch in der Mitte von so einem Backstage setzen können?
Nee, tatsächlich nicht. Nee, der hat da so seine festen Leute, mit denen er irgendwie sich gerne trifft und der ist nicht so partytauglich sozusagen. Also die Beschmutz sind auch nur bedingt partytauglich, aber die machen immer so institutionalisierte Partys. Also quasi, es gibt einen Raum immer im Backstage, wo dann die Party stattfindet.
Wenn eine geplante Party.
Genau, eine geplante Party. Ja.
Auf deiner Homepage steht Verlässlichkeit als eine deiner vier Lieblingseigenschaften an erster Stelle. Warum denn das?
Na, ich finde, das ist, also kann ich jetzt mit dem Abstand meiner langen Erfahrung sagen, das ist schon eine wahnsinnig wichtige Eigenschaft, dass man sich auf Leute verlassen kann, auf das, was die sagen und was sie für dich machen wollen. Ja. Und das ist, glaube ich, auch das, was mir geholfen hat, den Respekt meiner Künstler irgendwie zu erarbeiten, in den meisten Fällen, weil ich eben keine komischen Versprechungen gemacht habe. Ja. Und das ist, also ich sehe ja meinen Job auch so, eigentlich bin ich ein Übersetzer. Ich übersetze die Bedürfnisse des Marktes und der Konsumenten an die Musiker und deren Manager und vielleicht auch der A&Rs oder so und versuche einfach, die beiden Welten miteinander zu vereinen, weil ich habe ja Zeit meiner Karriere irgendwie immer mit Musikern gearbeitet und mit Musik, die nicht unbedingt markttauglicher Pop war. Ja? Also da musste man ja auch immer Kompromisse finden. Ja? Das ist ja, viel von der Musik ist erfolgreich geworden, obwohl sie so ein bisschen schräg oder ein bisschen anders oder ein bisschen neuer war als andere Musik, die Leute schon immer gut fanden. Und in dieser Übersetzungsleistung, die man dann da eben in alle Richtungen tätigt, ist es eben ganz wichtig, dass du authentisch bist und dass du den Leuten genau sagst, was als nächstes passiert, wenn sie die und die Entscheidung treffen und dass du das dann aber auch deliverst. Mhm. Ja, deswegen Verlässlichkeit im Sinne von keine heiße Luft, keine faulen Versprechungen, auch keine faulen Kompromisse.
No Bullshit.
No Bullshit, genau.
Und wahrscheinlich riechst du das dann auch schon, oder? Wenn dann eben wirklich da eigentlich nur heiße Luft dahinter ist.
Ja. Also erstens mal rieche ich das, aber vor allem, wer das noch viel deutlicher riecht, sind die Künstler. Also ich habe wirklich fast ausnahmslos mit Künstlern gearbeitet, die dann sehr, sehr, sehr feines, die sehr feine Antennen haben dafür, wann die Leute einfach nur einen Spruch machen und irgendwie für den kurzfristigen Gewinn irgendwie irgendwas erzählen, das Blaue vom Himmel versprechen, was sie dann überhaupt nicht einlösen können. Und das dadurch, dass ich ja bei beiden Labels, für die ich bisher gearbeitet habe, also bei dem einen 19 Jahre lang, beim anderen bin ich jetzt im 11. Jahr, ja, die haben sich teilweise überschnitten, weil ich irgendwie 6 Jahre lang beide Labels betreut habe, also Mute und Domino. Und da habe ich eben die große, also wirklich, das sehe ich als absolutes Privileg, dass ich sehr viele Künstlerkarrieren wirklich von Tag 1 an betreut habe. Und das über einen langen Zeitraum. Ja, das ist mir mit Goldfrapp so gegangen, das geht mir jetzt gerade mit Villagers so. Anna Calvi, super Beispiel. Also Leute wirklich von erstes Konzert vor großem internationalen Publikum oder im Ausland bis zu, keine Ahnung, Awards und so weiter und so fort, wie mit Anna Calvi. Mhm. Und das ist wirklich was, wo du dir das nicht leisten kannst, dass du einmal also einen Kompromiss eingehst mit der eigentlichen Wahrheit. Ja? Also weil natürlich, du triffst die Leute immer wieder. Ja? Im Abstand, vielleicht nur im Abstand von 2 Jahren oder 3. Aber klar, die erinnern sich. Und das, wenn du einmal denen irgendwie das Blaue vom Himmel versprochen hast und du konntest es nicht einhalten, ja, die werden dir nicht nochmal glauben. Ja. Ja? Deswegen war das war immer das Korrektiv. Also das, ich musste mich da immer hinstellen und meinen Künstlern glaubhaft versichern, dass das wirklich meine Überzeugung ist, dass ich das wirklich gut finde, wenn sie das tun, weil das ihre Karriere befördert.
Entstehen denn bei deinem Job Freundschaften?
Mhm. Also jetzt nicht dicke, enge, tiefe Freundschaften, aber ich bin mit vielen von meinen ehemaligen Künstlern oder auch aktuellen Künstlern sehr, sehr freundschaftlich verbunden. Also so, dass man sich ab und zu mal schreibt oder mal anruft. Richard Holly, der immer behauptet, er wäre so furchtbar alt und der ist genauso alt wie ich. Richard Holly ist genau auch 1966 geboren und ich hörte ganz oft bei seinen Interviews zu, weil wir das gerne auch mal bei mir zu Hause gemacht haben, der hatte so eine Aversion gegen Hotelzimmer und hat er immer erzählt, wie alt er wäre. Ich war so, Alter, du bist genauso alt wie ich.
Weiß er das auch?
Ja, natürlich weiß er das, hat er trotzdem immer mit kokettiert.
Jetzt hast du gerade schon davon gesprochen, dass dann auch mal so Release-Events auch bei dir zu Hause stattfinden. Und ja, wenn jetzt nicht gerade Pandemie ist, glaube ich, ist das auch immer noch so der Fall. Aber da verschwimmen ja schon die Grenzen so zwischen Arbeit und Freizeit. Muss es die vielleicht auch gar nicht geben?
Für mich muss sie das nicht geben. Also das hat angefangen, weil ich halt ein paar Künstler habe, die wirklich so ein bisschen fremdeln in so Business-Umgebungen, sind die dann einfach unlocker. Und da hat sich oftmals angeboten, weil ich halt auch ein riesengroßes, bequemes Wohnzimmer habe und relativ zentral in Berlin wohne, habe ich dann irgendwie eher so aus der Not eine Tugend gemacht, weil ich gemerkt habe, das funktioniert überhaupt nicht. Also so in einem Hotel und so. Wie wäre es denn, wenn wir das bei mir machen? Da ist es irgendwie gemütlich und familiär und so. Und es hat halt total super hingehauen. Und dann habe ich das immer wenn ich wusste, so Künstlerseelchen fühlen sich wahrscheinlich dann da besser und auch, also dann fällt ihnen das auch gar nicht so auf, dass das Arbeit ist.
Aber die rollen dann nicht ihre Schlafsäcke aus?
Nein, natürlich nicht. Die sind schön im Hotel, aber dann mache ich ein schönes Frühstück irgendwie zum Beginn des Tages und dann gibt es irgendwie mittags zum Beispiel mit Richard Holly, gehe ich dann immer mittags zum, nicht unweit von mir ist so ein ganz toller Secondhand-Laden, der Record Store, den Thorsten betreibt und Thorsten und Richard sind jetzt schon so, weil ich immer mit Richard dahin gehe und Richard kauft immer ganz viele Vinyl, weil der hat so ganz seltene, so 50er, 60er, 70er Jahre amerikanische Vinyl von, fährt einmal im Jahr nach Amerika und kauft dort im großen Stil Platten ein und Richard Holly schon.
Okay. Da sind wir beim Stichwort.
Wir sind jetzt gleich fertig. Genau, wir sind jetzt gleich fertig mit unserem Interview. Können wir dann wieder zu Thorsten gehen?
Deine Lieblingsalben, deine 3 Lieblingsalben. Hm. Du hast jetzt 180 Sekunden Zeit.
Okay, also ich habe mich schwer getan irgendwie, weil es gibt Lieblingsalben, die ich am Anfang meiner Musikhörerkarriere gehört habe und die mich natürlich wahnsinnig geprägt haben und mir super wichtig sind, wie zum Beispiel Nick Cave and the Bad Seeds, Your Funeral, My Trial, eine meiner absoluten ever Lieblingsplatten. Aber da war ich auch 17 und war emotional total geprägt durch diese Musik. Und das war natürlich total lange, bevor ich mit dem dann später gearbeitet habe, aber ich war wirklich Fan. Dann habe ich mir überlegt, weil ich könnte jetzt noch 1000 andere Platten aus den 80ern aufzählen, die mich sehr geprägt haben und die ich zu meinen Lieblingsplatten zähle, aber ich habe gedacht, nein, ich muss für jedes Jahrzehnt eine haben und habe für die 90er Jahre von Portishead Dummy ausgesucht, weil das einfach so ein perfektes Meisterwerk von A bis Z ist. Das ist wirklich wie so ein gutes Buch, was man einfach durchlesen muss. Ja, dieses Album muss man einfach von Anfang bis Ende durchhören und es funktioniert eben auch so wunderschön als Album. Und dann habe ich, und das ist jetzt nicht, weil ich mit ihr gearbeitet habe, aber das erste Album, das Debütalbum von Goldfrapp, Feld Mountain, halte ich nach wie vor für eines der besten Pop-Alben ever. Und es ist keine Übertreibung. Und ich habe wahnsinnig tolle, also für mich in meinem Musikuniversum und in meinem Geschmack, es ist so vielfältig und es ist so toll produziert und ihre Stimme ist unglaublich und uns verbindet so viel, weil ich hatte das ein Vierteljahr später irgendwie veröffentlicht als die Engländer, weil ich da gerade mit der Firma von Stuttgart nach Berlin gezogen bin und ach, tausend andere Sachen noch, Vertriebswechsel, bla 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 bla. Und dann haben wir das Ganze in live vorgestellt in der Volksbühne, im Vorprogramm von Nick Cave. Da hatten wir so einen Mute-Abend in der Volksbühne gemacht, haben das ganze Haus bespielt und sie war quasi der Überraschungsgast und das war super. Und dann habe ich aus meinem neuen Leben mit Domino, habe ich von 2015 noch das wunderschöne Album von Julia Holter, Have You in My Wilderness, was ich auch wirklich so, was für viele Leute aus der älteren Generation vielleicht Patti Smith Horses war, ist für mich wirklich so Julia Holter, Have You in My Wilderness. Nicht zu Unrecht sind auch die Cover-Artworks sehr ähnlich.
Da gehe ich total mit. Ich habe nämlich seinerzeit das Rave-Review im Rolling Stone zu dem Album geschrieben.
Du warst
es. Ja, ich war es.
Super.
Jetzt machen wir hier einen harten Cut und gehen wieder zurück zu den Business-Fragen.
Naja, ich finde schon, wir haben jetzt auch über Debütalben gesprochen und ich frage mich natürlich, wie kann man denn so junge MusikerInnen aktuell so pushen, wenn da nicht so eine lange Konzerttournee rund um die Welt möglich ist, die aktuell zu planen?
Das war echt, das ist wahnsinnig schwierig und ich bin mir sicher, also allein aus meinem Bereich kann ich das schon sehen, dass einige, also wir haben in der im letztjährigen Lockdown haben wir eine neue Künstlerin lanciert, Ila Meines, eine elektronische Musikerin aus Kolumbien, die mit analogen, ja ganz toll, analoge Synthesizer und tolle Modular Synths. Und da haben wir lange drüber nachgedacht, weil die hatte, eigentlich war das Setup perfekt gewesen. Sie hatte den Sommer 2020 mit lauter so Tastemaker-Festival-Auftritten, natürlich am Nachmittag, aber immerhin, sie war auf den Postern. Irgendwie hatte sie alles voll gebucht und dann ist das alles abgesagt worden. Und die Platte sollte im Oktober kommen. Danach sollte sie dann irgendwie auftreten und wir hatten noch so 2-3 Showcases, eins in Belgien, glaube ich, eins in Holland und eins in Berlin eigentlich ausgemacht, alles gecancelt und dann hat zum Glück mein Chef gesagt, ey, wir machen das jetzt trotzdem. Du kannst auch die Künstler nicht mit so einem fertigen Album, zumal ein Debütalbum, was dann schon sowieso schon gefühlt anderthalb Jahre in ihrem Kopf rumschwirrt und schon vielleicht ein halbes Jahr aufgenommen ist.
Dann nochmal 2 Jahre warten.
Dann nochmal 2 Jahre warten, nur weil Pandemie. Ja, und dann haben wir es einfach trotzdem gemacht und haben halt versucht, uns irgendwie auf die digitalen Kanäle zu stürzen und sehr viel mehr Geld in digitale Werbung in der Hoffnung, Aufmerksamkeit zu erreichen, gesteckt.
Welche Themen werden denn in den nächsten Jahren verstärkt in den Vordergrund rücken?
Streaming-Income. Das wird das eine große Thema sein.
Das hart auch Punkt. Noch der Lösung. Aber es gibt
also,
ja.
Also es ist, ich meine, ich habe das alle schon kommen und gehen sehen. Die Musikindustrie brauchte immer schon Allianzen. Ja? Die hat es immer nicht selber hingekriegt. Ich erinnere an die MP3 Download-Shops. Ja? Da musste erst ein iTunes kommen und sagen, wir zeigen euch mal, wie es geht. Ja? Ist ja auch nichts dagegen einzuwenden. Ja? Bloß mit schöner Regelmäßigkeit hat sich die Industrie dann immer sehr schnell von ihren Partnern komplett abhängig gemacht. Ja? Wie das bei MTV und den Videos gegangen ist und wie das bei MP3s und iTunes war und wie das jetzt mit dem Streaming und Spotify ist. Ja, also da muss man ran. Das muss anders aufgesetzt werden. Ja. Das ist teilweise komplett selbst verschuldet, weil natürlich die ursprünglichen Verhandlungen zwischen den großen Major-Companies und den Streaming-Plattformen stattgefunden haben. Da muss man jetzt einfach nachkarten. Ja. Das Problem ist, wie es auch damals mit MTV war, Spotify ist too big to fail. Ja. Also wenn uns das als Industrie wegbricht, dann haben wir nichts mehr. Also da bin ich jetzt auch nicht unbedingt der Experte und könnte da irgendwie weiß sagen, was als nächstes passiert. Aber ich kann nur sagen, das schreit aus jeder Ecke dieser Branche, dass das ein großes Problem ist, was dringend gelöst werden muss.
Vorschläge und Modelle gibt es ja, ne? Aber es gibt keine Einigung, keinen Konsens. Ne? Das ist
wie immer, es gab noch nie eine Einigung und einen Konsens. Ich erinnere mir an die Zeit, wo jeder eigene Major einen eigenen Download-Shop hatte. Das weißt du auch noch. Mhm. Ne?
Total absurd. Sag mal,
total absurd.
Zwei Begriffe will ich noch mal in den Raum werfen, die, glaube ich, im Moment sehr im Vordergrund stehen und viel diskutiert werden und manchmal aber auch nur im Munde geführt werden, nämlich Diversität und Nachhaltigkeit. Mhm. Wie wichtig ist das für unsere Branche?
Also Diversität finde ich schon ist echt wichtig. Ich arbeite für ein Label, was von einem alten weißen Mann geführt wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass der plötzlich total divers signed, ist relativ unwahrscheinlich, wobei wir schon immer auch viele non-binary people irgendwie unter unseren Künstlern hatten und auch den einen oder anderen People of Color. Aber es ist einfach nun mal sehr stark von dem Geist und der musikalischen Richtung von unserem Chef, der eben auch der Haupt-A&R ist, geprägt. Ich denke aber generell, es ist so spannend, was da an allen Ecken und Enden in der Musik passiert. Und ich finde, dass wir müssen, also gerade auch diese ganze LGBTQ+-Community, die ist so eifrig und interessiert. Und da gibt es so tolle Netzwerke, die völlig unter meinem Hetero-Radar laufen, ja, die, was ich voll spannend finde. Und ich glaube, das muss eben, also Diversität ist einfach ein Muss für ein Vollsortimenter großes Label, würde ich mal sagen. Ja, du musst einfach auch in jede Ecke der Musik gucken und die Protagonisten müssen eben auch aus allen Ecken des Lebens kommen und der Vorlieben. Und
die Mitarbeiter dann aber auch. Ne?
Die Mitarbeiter auch, genau. Mhm. Und das finde ich auch, das ist fast noch wichtiger als die Künstler, weil da stinkt der Fisch vom Kopf. Also wenn du dann nur weiße, heteronormative Menschen in einer Plattenfirma hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die sehr gut mit einem Transgender, half Jamaican, half irgendwas Asian irgendwie zurechtkommen, ist relativ unwahrscheinlich. Das sind einfach Themen, die müssen angesprochen werden und die müssen vielleicht auch quotiert werden, weiß ich nicht. Ja.
Aber Nachhaltigkeit war jetzt eher so hinten bei der
Nachhaltigkeit, klar, da können wir uns mal alle irgendwie überlegen, wie nachhaltig das ist, dass wir ständig online sind und diese ganzen Energiekosten verursachen durch unsere ständige Streamerei von allem. Ja, also ich finde, bevor man jetzt anfängt, irgendwie auf Biegen und Brechen zum Beispiel Tonträger nachhaltiger zu produzieren, sollte man wirklich am eigenen Medienkonsum etwas sparen und nachts den Strom ausstellen und die Geräte nicht auf Standby haben und so. Da ist echt sehr viel mehr gewonnen. Wobei mich jetzt wahrscheinlich alle Green, wie auch immer, Leute steinigen werden. Denn es gibt natürlich auch Initiativen für grüne Festivals, für Nachhaltigkeit. Also im Live-Business ist das ein totales Issue, ja, weil das ist natürlich irgendwie, da kannst du an so vielen Stellschrauben, also von den Reisen angefangen, muss das immer alles per Flugzeug sein. Irgendwie können die Sachen nicht geshared werden, anstatt irgendwie mitgenommen in großen, riesigen LKWs irgendwie durch die halbe Welt geschifft werden und so. Da gibt's viel mehr Ansatzpunkte. Also in einer normalen Plattenfirma irgendwie so oder im Label, so wie ich, wo ich arbeite, sehe ich das mit der Nachhaltigkeit ein bisschen schwieriger umzusetzen. Ja, natürlich kann man auch versuchen, also wir haben jetzt alle ja gezwungenermaßen auf die Geschäftsreisen verzichtet und das geht ja wunderbar. Also wir können uns in Firmenstärke quasi per Zoom treffen. Ja, ist überhaupt gar kein Thema. Und ich glaube, da muss ein Umdenken auch stattfinden, wobei wir jetzt wir sind nicht so exzessiv gereist. Ja, also.
Blöd wird es nur da, wo man sagt, hey, wir können uns eigentlich das sparen, dass der Journalist oder die Journalistin den Künstler persönlich trifft, weil geht ja auch super per Zoom und Telefon. Ne? Also das ist da darf man sich nicht hinter Nachhaltigkeit verstecken.
Nee, also und das finde ich auch total, also das würde bei uns auch nie durchgehen. Mhm. Also wir sind ganz im Gegenteil, also das da sind wir alle komplett der Meinung, dass das persönliche Treffen zwischen Medien und Künstlern ist, das ist da, wo es funkt oder auch nicht. Ja, das kannst du nicht so gut nachstellen per Zoom oder Teams oder was auch immer.
Das freut mich zu hören. Und ich würde jetzt noch, bevor ich dann gleich die Cocktails mixe, noch einen letzten Begriff einführen, nämlich Solidarität. Der ist so ein bisschen aus der Mode gekommen eigentlich in den letzten Jahren, aber in Corona-Zeiten erinnert man sich wieder daran. Wie schaffen wir mehr Zusammenhalt in der Branche? Wie brauchen wir mehr Lobbyismus?
Also zunächst mal glaube ich, wir brauchen mehr Netzwerke in der Branche. Wir brauchen verschiedenartigste Netzwerke. Ich bin ja jetzt in einigen, die also den Indie-Netzwerken und den Frauennetzwerken zum Beispiel, ja, die sind wichtig und werden immer wichtiger, finde ich, weil eben wir alle sonst so in unseren kleinen Silos versacken und uns nicht mehr, ich hatte das ja eingangs schon erwähnt, dass ich einfach nicht glaube, dass man, jeder Künstler konkurriert im Markt und Labels sind ja nur praktisch die Plattform, ja, und deswegen kann man sich durchaus als Labelbetreiber und als Musikwirtschaftsangestellte und Arbeiter kann man sich irgendwie miteinander vernetzen. Das ist auch total wichtig, wie ich ja eingangs auch sagte, findet auch ständig statt. Wir treffen uns auf den Konzerten und auf den Festivals und auf den Veranstaltungen und reden ganz viel miteinander und lernen voneinander, ja, lernen von den Erfahrungen des anderen. Und diese mangelnde Solidarität empfinde ich auch überhaupt, also überall in unserer Gesellschaft, gepaart mit so einem komischen Anspruch. Denken, als ob irgendwie jeder das Glück auf, also gepachtet hätte, ja, und aber nicht unbedingt bereit ist, seine eigene Freiheit oder seine eigenen Bedürfnisse irgendeinem größeren Ganzen irgendwie unterzuordnen. Und das muss man, ich weiß nicht, ob man das als Industrie irgendwie angehen kann. Ich glaube, dazu ist eben die Musikindustrie einfach nicht homogen genug. Wir sind schon immer in diese zwei Teile aufgeteilt. Also wir sind ja musikalisch in zwei Teile schon mal aufgeteilt, irgendwie in E-Musik und U-Musik, ja. Und dann gibt's auch noch Indie und Major. Also es ist sind sehr komische, disperse Gesamtlage in der Musikbranche. Und die Solidarität, also durch Lobbyismus zum Beispiel, klar, natürlich. Da müsste man sich aber erstmal eben in den Zielen einig sein, bevor man jemanden als Lobbyisten losschickt oder selber Lobbyarbeit betreibt. Und da kann ich jetzt wirklich mit Fug und Recht behaupten, dass ich das seit 1994 gut beobachtet habe, dass das ganz häufig nicht der Fall ist.
Du hattest vorhin schon das Popkulturfestival angesprochen. Wenn du dich so an die Zeit vor dem Lockdown zurückerinnerst, an welches Konzert erinnerst du dich da am liebsten? Was sticht da heraus? Und was kommt als nächstes?
Also, ein Konzert sticht total raus, weil das so wahnsinnig berührend und auch sehr, sehr melancholisch und traurig war. Das war das Nick Cave-Konzert in der Waldbühne. Das war am Jahrestag des Todes seines Sohnes. Und ich kenne ihn ja ein bisschen und kann ihn so ein bisschen lesen. Und ich habe so gemerkt, das war so ein krasses Konzert, weil das erste Drittel, das war so aggro, das war so treibend, das war so wie so eine aggressive Verzweiflung, die da rausgesprungen ist. Und es war auch so ganz drohend. Und dann im zweiten Drittel wurde das irgendwie, ist das so ganz kathartisch in einen riesen Jam abgeglitten. Und dann ist irgendwas, hat sich gelöst. Und das Ende war wahnsinnig toll und ganz harmonisch. Und hat dann plötzlich auch, haben die Bad Seeds auch irgendwie wieder gewusst, was sie überhaupt machen sollen. Die waren ja vorher nur so, okay, ich spiele jetzt hier, mal gucken. Das fand ich echt ein ganz beeindruckendes Konzert, weil das war so groß in der Waldbühne mit so vielen Leuten und irgendwie hatte ich das Gefühl, alle Leute fühlen das Gleiche. Ja, dass die Musik einfach so eine ganz eindeutige, zwischen den Noten, zwischen den Zeilen, spricht so eine ganz eindeutige emotionale Sprache zu so vielen Menschen. Ja,
ja, das war weit und nah zugleich. Also ich kann mich auch an den Abend erinnern, der war wirklich ganz großartig, das stimmt.
Da hat auch Zeit irgendwie keine Rolle gespielt, fand ich. So, das
ja.
Anne, vielen Dank. Vielen Dank für das schöne Gespräch.